Kunst ist entweder Imitation oder die Revolution. Und damit herzlich willkommen bei den Rittern des Filmgenuss. Wir melden uns zurück aus dem Osterschlaf.
Yes. Der Osterschlaf.
Ist mir gerade so spontan gekommen. Hallo und herzlich willkommen. Wir heißen euch herzlich willkommen. Niklas Cage ist wie immer am Mikrofon.
Shalom. Und mir gegenüber der einzig wahre Blockbuster-Babo, unser Matze. Was geht ab?
Schalömchen.
Ja, wir haben lange nicht mehr gequatscht, ne?
Wir haben lange nicht mehr gequatscht, wir haben aber viel getan.
Yes.
Um darüber quatschen zu können, würde ich sagen, ne?
Auf jeden Fall.
Unser Vorgespräch jetzt gerade ging auch schon ein bisschen, also wir haben so auch ein bisschen wenig kommuniziert letzte Woche, aber ja, deshalb mussten wir jetzt gerade ein bisschen viel aufholen. ja, war ein gutes Vorgeplänkel schon mal.
Da sind viele Filmtitel durch den Raum geflogen.
Ja, ja, das stimmt. Dein Cold Opener, wiederhol's bitte noch einmal.
Kunst ist entweder Imitation oder die Revolution.
Da kommen wir gleich oder im Verlauf dieser Folge nochmal drauf, denke ich, ne?
Ja.
Unser Hauptthema, also wir machen heute so ein bisschen eine gemischte Tüte, ne?
Ja.
Und unser Hauptthema wird dann tatsächlich sein, der ist zwar schon vor 3 Wochen, glaube ich, gestartet, ne? Mhm. Der Astronaut. Ja, kriegt von der einen Seite auf jeden Fall eine Menge Lob und Meisterwerks Adelungen und von der anderen Seite eher so Durchschnitt, glaube ich.
Ja.
So ganz schlecht findet den jetzt keiner, aber es ist eher so, okay, ich fand den gut oder ich fand ihn halt mega krass, 5 Sterne Deluxe, ne? Und ja. Ich muss mal ganz kurz mein Mikro
ja, ich habe schon bei Letterboxd irgendwie eine Bewertung gesehen, da 5 Sterne und Herz, ey, das fand ich ja ein bisschen übertrieben, also das, sorry, sehe ich da irgendwie nicht.
Ja, er hatte aber Potenzial dazu. Aber das können wir gleich nochmal besprechen.
Genau.
Ich finde, das Potenzial war da, aber das machen wir dann gleich. Wir bleiben schön strukturiert und versuchen mal unsere notierte Reihenfolge beizubehalten.
Ja.
Wir fangen nämlich an mit einem kleinen A24-Segment. So ein kleines Spin-off hier bei den Rittern des Filmgenuss vom Spin-off sozusagen. Ja. Niklas, hol uns ab. Was hast du Schönes gesehen? Du hast schon mal hier, glaube ich, auch angeteasert in einer oder den Film mal vorgestellt in einer Folge vor 2 Wochen, glaube ich, ne? In der 103, glaube ich, war es.
Ja.
Da hast du schon mal Pion mitgebracht und wenn mich nicht alles täuscht, meine ich, du hättest den schon mal hier angeteased. Wenn nicht, dann hast du es halt nicht gemacht. Reden wir eben jetzt darüber oder du redest darüber.
Ja. Ja, genau. Also ich weiß bis immer noch nicht, wie ich das jetzt aussprechen soll. Pion oder Pillion? Pillion? Was auch immer.
Ist das der Name einer Figur im Film?
Nee, das, also Pillion ist wohl, also bei Wikipedia steht Deutsch Sozius. Das heißt wohl irgendwie, ist das so ein Motorrad mit so einem kleinen Beisitz?
Ja. Ah.
Ja. Also der Beifahrersitz, das ist einfach ein Wort für den Beifahrersitz. Ob der jetzt hinten dran ist oder wie so im Film, so eine kleine Kabine, die neben dir ranfährt, wo die dann ihren Hund immer reinsetzen.
Ja, hab's auch gerade gegoogelt nochmal. Ja. Englisch bedeutet auf Deutsch Sozius-Sitz oder Beifahrersitz. So Beiwagen, hätte ich gesagt.
Beiwagen, genau.
Ein Beiwagen hätte man früher gesagt, so Motorradbeiwagen, ja.
Ja. Passender Titel auf jeden Fall. Es geht nämlich um einen schüchternen jungen Typen namens Colin, der von Harry Melling gespielt wird, der einst als Dudley Dursley Bekanntheit erlangt hat. Und der verliebt sich in den Motorradfahrer Ray, gespielt von Alexander Skarsgård. Und die beiden entwickeln dann eine, ja, sagen wir es mal, Beziehung zueinander, aber jetzt nicht so im klassischen Sinne, sondern Alexander Skarsgård möchte eigentlich einfach nur so ein Hündchen zu Hause haben. Also es geht sehr in die SM und Dom und wie heißt das? Devote Ecke, genau.
Mhm.
Das ist sicherlich nicht für alle was. Ja, man, also wenn man mit queerem Kino nichts anfangen kann und mit so Dom- und Devoten-Geschichten schon gar nichts, dann kann man um diesen Film ehrlicherweise einen Bogen machen, weil der Film wird dann wahrscheinlich auch niemanden umstimmen, dass das interessante Geschichten sind. Aber ich hatte tatsächlich meinen Spaß damit, obwohl jetzt der Film biedert sich dem Publikum nicht an. Ja, also du denkst die ganze Zeit, warum zum Teufel ist Ray so ein Typ, der so einen Unterwürfigen bei sich zu Hause braucht, und warum lässt Colin das überhaupt mit sich machen? Aber ey, alles findet in einem Konsens statt, und daher muss ich dann sagen, who am I to judge, ne? Also es ist dann wirklich so, dass Ray Colin zu Hause hat und sagt, ja, du gehst heute einkaufen und putzt meine Wohnung, und dann geht er einfach. Und dann bleibt der andere Typ da zu Hause und kocht und putzt und macht Einkäufe. Und wenn sein Angehimmelter dann abends nach Hause kommt, dann haben die ein bisschen Spaß miteinander, und danach darf Colin dann auf dem Boden pennen. So, also er wird wirklich wie so ein Köter behandelt, aber scheinbar findet er das irgendwie geil.
Ihm gibt es, wird das irgendwo im Film transportiert, dass ihm das so sexuelle Befriedigung gibt?
Ja, ja, ja.
Ah ja. Hm.
Aber natürlich fährt der Film jetzt einfach nicht so geradlinig diese Straße herunter, weil irgendwann fängt Colin dann natürlich auch damit an, so zu fragen, so, ja, warum haben wir denn keine andersartige Beziehung? Weil irgendwann möchte er dann auch mit im Bett schlafen statt auf dem Boden, und irgendwann möchte er sich beim Essen auch neben seinen Lover auf die Couch setzen, statt hinten in der Ecke stehen zu müssen, gefühlt mit dem Gesicht zur Wand so. Mhm. Und dann fangen die beiden an, so gegenseitig Grenzen abzustecken und Grenzen auszutesten. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Genau. Das ist Pillion, was auch immer. Und der zweite A24-Film, den ich gesehen habe, ist das Drama, The Drama, der ja gerade ganz heiß diskutiert wird im Internet. Also erstmal war es ja, oder ist es ja, eines der bestgehütendsten Geheimnisse überhaupt, was das Geheimnis in diesem Film ist. Es geht nämlich um Zendaya und Robert Pattinson, die kurz davor sind zu heiraten. Und bei so einem Probedinner, wo die sich ordentlich Wein reinkippen, weil sie natürlich abchecken müssen, welcher Wein der richtige für ihre Hochzeit ist in dem Lokal, das sie sich da ausgesucht haben, kommen dann die Trauzeugin um die Ecke, die übrigens wahnsinnig, wahnsinnig unsympathisch ist. Die wird gespielt von Alana Haim. Die hat damals die Hauptrolle in Licorice Pizza gespielt, daher kennen sie vielleicht manche. Und diese Trauzeugin kommt dann an, so, ja, erzählt doch alle mal so einen Schwenk aus eurem Leben. Was ist denn das Schlimmste, das ihr je gemacht habt? Und dann erzählt der Trauzeuge seine Geschichte, dann erzählt die Trauzeugin ihre Geschichte. Dann kommt Robert Pattinson mit so einer lahmen Geschichte um die Ecke. Und dann ist denn der ja dran, so die Creme de la Creme, das große Finale. Und sie erzählt dann halt, was sie mal einst getan hat.
So viel erfährt man auch im Trailer bis dahin, ne?
Genau, bis dahin erfährt man auch im Trailer. Es gab übrigens zwei Trailer, habe ich dann irgendwann erfahren. Der eine Trailer hat angedeutet, dass das so eine typische Hochzeits-Rom-Com sei.
Ja. Damit
wurde das Publikum vielleicht tatsächlich dann so auch so ein bisschen aufs Glatteis geführt. Und der zweite Trailer ging dann schon genauso in die Richtung, die wir jetzt gerade gesagt haben. Also dieses Probedinner.
Aber nicht weiter, das ist wichtig.
Genau,
das muss man,
genau,
nicht weiter. Kann man auch mal korrekterweise erwähnen, weil viele Trailer nehmen genau solche Sachen dann auch mal vorweg.
Genau.
Und zerstören dir das ganze restliche Filmerlebnis.
Ja, ich sag nur Blood and Sinners.
genau.
In diesem Trailer bleibt es völlig offen, was Zendaya getan hat. Natürlich haben sich auf allen möglichen Plattformen dann Leute in die Kommentare geschlichen, die dann da alle anderen gespoilert haben. Ich lasse das jetzt mal sein. Jedenfalls ist das, was sie getan hat, dieses Geständnis in Anführungszeichen, derartig schockierend für alle anderen, dass dadurch sämtliche Beziehungsgefüge, die sich da vorher dargestellt hatten, völlig aus dem Ruder geraten. Also Robert Pattinson weiß nicht mehr, ob er sie heiraten soll, und Zendaya weiß nicht mehr, ob sie ihn noch heiraten darf und die Trauzeugin weiß gar nicht mehr, ob sie überhaupt noch zu der Hochzeit gehen möchte und der Trauzeuge steht so ein bisschen zwischen den ganzen Stühlen. Und das ist wirklich interessant. Das ist total unangenehm, sich diesen Film anzugucken. es sind einige Leute rausgegangen in Köln tatsächlich aus der Pressevorführung.
Wirklich?
Ja, ja. Und ich habe danach einen Podcast gehört von Cinema Strikes Back und da hat auch der Kritiker-Kollege Alper Turfan zum Besten gegeben, dass auch er so ungefähr alle 5 Minuten davor war, den Film zu verlassen, weil es so unangenehm ist, sich das anzugucken, aber gewollt unangenehm. So ist.
Geil.
Es soll keine Rom-Com sein, es soll ein Rom-Desaster sein. So.
Ja, Mann. Ey, also, wenn ich mal kurz sagen darf, und genau auf sowas habe ich Bock.
Ja.
Film. Also ich will es jetzt auch nicht, ich will mich jetzt auch nicht zu sehr hypen, ich gucke mir den auf jeden Fall an.
Ja.
Aber ich habe dich ja gefragt, so ganz verhalten habe ich ja gesagt, so kommt es da etwa zu einem, vielleicht sogar zu einem schönen Genre-Switch und du hast das nicht gerade verneint, ne?
Nee.
Und das, da habe ich Bock drauf und ich finde es gut, dass das nicht zu sehr, also nur angeteasert wird und das reicht auch.
Ja. Ja.
Und da habe ich eigentlich schon Bock drauf. Also
ja.
Schockier mich, weißt du so.
Ja, 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 voll. Also bis zu diesem Probedinner ist das schon, maßt schon an wie so eine Rom-Com und danach geht es dann wirklich steil bergab. Sowohl für die Protagonisten und Innen als auch für das Publikum. Da gibt es dann die typische A24-Genre-Achterbahn serviert. Ja.
Andere Frage, ist Robert Pattinson, Zendaya, sind die schon so ein Traum, Leinwand-Traumpaar?
Also ich habe die beiden zu Anfang gerne miteinander gesehen, obwohl Robert Pattinson einen ziemlich gruseligen Einstieg in den Film macht. meine Kollegin Sam vom Telestammtisch fand das überhaupt nicht. Die fand den Film nicht so gut und die fand auch die beiden fürchterlich und sagte, die hätten überhaupt keine Chemie miteinander gehabt. So weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, die haben am Ende einfach verdammt gut geschauspielert. So, weil das ist, wir kennen das alle, wenn wir uns mal mit einer Partnerin oder einem Partner gestritten haben, dann kannst du die Spannung in der Luft förmlich zerschneiden. So. Und das ist so, das macht dann so ungefähr eine Stunde dieses Films aus, diese Spannung. Also falls ihr darauf keinen Bock habt, auf so eine Stimmung, dann ja, weiß ich jetzt nicht, ob euch der Film so gedeihen wird, aber ich fand's lustig.
Also du mochtest den Streifen.
Ja, ja, ich bin generell
all also, seinen.
Genau. Christopher Borley hat hier wieder Drehbuch geschrieben und Regie geführt und wer jetzt zum Beispiel Dream Scenario mochte, da geht es ja auch um so eine völlig verquere Geschichte, die völlig eskaliert, der wird auch hier wahrscheinlich wieder seine Freude haben.
Dream Scenario war ja der Nicolas Cage.
Genau.
Dein Namensvetter.
Ja.
Biopic, Meta-Biopic.
Ja, er spielt halt diesen Professor, der plötzlich bei Millionen von Menschen auf der ganzen Welt in den Träumen auftaucht.
Ach, nee, Quatsch. Ich hab's gerade mit dem Pedro Pascal-Film verwechselt. Quatsch, was ich da gerade gesagt habe.
Pedro
Biopic, ja, es gibt doch
Pedro Pascal.
Ja, es gibt doch diesen Nicolas Cage-Film, wo Pedro Pascal quasi Nicolas Cage spielt, oder?
Ah, meinst du Massive Talent?
Massive Talent muss es sein.
Aber da spielt Nicolas Cage sich selbst.
Oder sich
Pedro
selbst?
Pedro Pascal spielt so einen Dude. Ja, ja.
Ach so, okay, ich dachte, Pedro Pascal spielt irgendwie eine Figur, die in dieser Welt auch Nicolas Cage irgendwie.
Nee. Genau.
True. Also, nee, stimmt, Dream Scenario war ja der mit, mit dem Traum. Ja.
Genau. Nee, Nicolas Cage spielt sich selbst in
Massive
Talent, den ich bis heute leider nicht gesehen habe. Da habe ich auch ein bisschen Ärger von Sam gekriegt, weil der soll fantastisch sein. Oder zumindest ziemlich lustig.
Mhm.
So. Außerdem, nee, das war es eigentlich schon. Also wie gesagt, falls ihr Bock habt auf ein Drama im wahrsten Sinne des Wortes, dann geht mal in das Drama rein. Ist jetzt wahrscheinlich auch kein Film, den du unbedingt im Kino gesehen haben müsstest, weil er so krass von seinen Bildern lebt.
Mhm.
Aber spätestens, wenn er im Streaming ist, gönnt euch.
Mhm. Ja, ich will ihn auf jeden Fall sehen. Jetzt, vor allem jetzt noch mehr.
Ja.
Ja, werde ich auch schnellstmöglich nachholen. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich habe einen Film nachgeholt, ne, wenn ich jetzt schon mal zu meinem, was habe ich zuletzt gesehen, so überschwenken darf.
Ja, klar.
Ein Film, der im Januar im Kino gestartet ist und zuletzt auch relativ unerwartet bei Prime gedroppt ist, letzte Woche glaube ich erst oder vorletzte Woche, Crime 101, der neue Film mit Chris Hemsworth, Halle Berry auch mit in der Hauptrolle, schön sie mal wieder auf der Leinwand zu sehen. Ja, es ist so ein Heist-Thriller, bisschen Drama, über den gleichnamigen 101. Sie nennen ihn den 101-Killer, wollte ich jetzt schon sagen. Nee, wie nennt man denn einen Serienräuber?
Ein Serienräuber.
Der so quasi seine Heists immer entlang des Highway 101 oder der Road 101 so nach dem gleichen Muster Raubzüge so bestreitet.
Ja, ich kenne sonst 101 nur so aus der Umgangssprache, das ist ja so für Anfänger. Hm. Aber ich sehe es gerade, ja, der 101 Freeway in Los Angeles, ja.
Freeway ist es, ja. Also durch Insider-Infos raubt er meistens dann so Juwelen oder Geldtransporter aus. Mhm. Aber eher nicht so Transporte, die jetzt quasi mit einem gepanzerten Fahrzeug durch die Gegend gefahren werden, sondern so private Dienste, die das dann so inkognito machen, ne? Wenn du fett auf deinen Transporter irgendwie Geldtransport draufschreibst, dann ist natürlich die Einladung größer, ne? Als wenn es einfach ein ziviles Fahrzeug ist mit zwei bewaffneten Typen. Bitte?
Nee, sowas machen die nicht. Also entweder halt ganz in Zivil oder die schreiben halt sowas drauf wie Blume 2000 oder so.
Zum Beispiel. Man erkennt halt, dass es ein Transporter ist, ne? Ein gepanzertes Fahrzeug. Das ist halt das Ding. Mhm, ne?
Ja.
Ich denke hier, das ist schon... weil ich mich am Anfang so ein bisschen gefragt habe, so, ist das ein normales Geschäftsmodell, dass da so zivile Leute, das wirkt so ein bisschen shady und unglaubwürdig, muss ich sagen, wenn dann so ein Juwelier plötzlich so zwei Typen Diamanten im Wert von 2 Millionen übergibt, weißt du, und die einfach mit ihrem Auto losfahren und erwarten, nicht ausgeraubt zu werden oder sich denken, dass das wäre um einiges sicherer. Aber anscheinend ist es ein normaler Geschäftszweig. Ja, und dem kommt eben, wir haben ja auch, also man muss sagen, von der Besetzung her erstaunlich gut. Also wir haben ja auch Nick Nolte mal wieder in der Rolle, ne?
Ja.
Wir haben Barry Keoghan, wir haben, wie ich schon gesagt habe, Halle Berry, da habe ich mich sehr gefreut. Und bis auf den Hauptdarsteller Chris Hemsworth, und ich will jetzt auch nicht auf ihm rumhacken, liefern eigentlich alle eine sehr glaubwürdige, gute Performance ab. Also auch das Drehbuch ist für deren schauspielerische Range ein bisschen zu schwach, ne? Das können sie gar nicht richtig ausspielen, was so Halle Berry oder auch eben Mark Ruffalo, ne, der hier den ermittelnden Cop spielt. Ich sag mal so, stilistisch, kameratechnisch gut umgesetzt, aber insgesamt dramaturgisch einfach ein bisschen zu dünn alles. Ne? Also klar, die Hauptfigur Chris Hemsworth, die hat dann eine überraschende Backstory, aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, ich habe keine Ahnung, ich kann es auch spoilern, ist jetzt auch keine Riesensache, wenn du mich fragst, der kommt halt aus normalen Verhältnissen. Der ist halt so ein super, super perfekt organisierter Juwelendieb und macht das eben, wie ich schon gesagt habe, macht das halt auf so eine sehr sichere Art und Weise, also es ist ihm auch wichtig, keinen zu verletzen und so weiter, ne, aber ja, der spielt dann halt so ein bisschen so, zeigt so seine verletzliche Seite und dass er eben aus so einem, ja, relativ normalen Verhältnissen kommt, vielleicht sozial auch ein bisschen ja, auf einem unteren Level, ne, also nicht jetzt aus einem typischen Working-Class-Haushalt, aber, sondern so ein bisschen darunter, aber ja, ich habe das halt jetzt nicht so ganz abgekauft alles, muss ich sagen, besonders bei Chris Hemsworth eben nicht, auch wenn der Film schön gefilmt war, ganz gut inszeniert war, aber er schafft es irgendwie nicht so richtig, eine Spannung aufzubauen. Ne? Und ja, trotz dieser guten, dieses guten Casts, ich sehe gerade, ach stimmt, Jennifer Jason Leigh war ja auch noch mit dabei. Ja, Nick Nolte, kleine Rolle und Barry Keoghan eben genauso. Man merkt, er hatte so ein bisschen Spaß mit dieser Rolle auch, aber das ist für ihn jetzt auch keine Herausforderung gewesen, würde ich mal sagen. Mhm. Ähnlich wie Mark Ruffalo. Der hat eine Szene, die wirkt so ein bisschen wie, kennst du den Mel Gibson-Film, Was Frauen wollen?
Den habe ich, glaube ich, 2005 das letzte Mal gesehen.
Aber er kann halt so die Gedanken lesen, ne? Oder ja. Gedanken von Frauen hören, ne? Und er geht ja dann irgendwann zum Yoga und macht so Yoga mit Frauen, ne? Und dann ist das so eine, es ist halt so eine Montage, weil er sich dann ganz viel weiblichen Input holt in dieser Sequenz, ne? Mhm. Weil er ja dann beim Yoga ist und dann kriegt er ja viel mit, worüber Frauen dann eben denken während des Yogas und so. Ja. Und so eine ähnliche Szene hat der Film halt auch mit Mark Ruffalo. Okay. Er ist so der einzige Typ in so einer Frauen-Yoga-Gruppe und da frage ich mich so, warum ist so eine Szene hier in diesem Film drin, weißt du? das hat mich halt nur an Mel Gibson erinnert, mehr nicht, ne? Mm. Und er trifft dann da halt Halle Berry und zeigt uns halt mal wieder so ein bisschen, okay, so eine 30-Millionen-Metropole wie Los Angeles, ich glaube, der Großraum ist irgendwie 30 Millionen, ne? Und ohne jetzt Scheiß zu erzählen. Groß aber auf jeden weißt Fall. Du so, ja, auf jeden Fall laufen die sich da irgendwie über den Weg, weißt du so, obwohl die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Es ist halt so ein bisschen, der Zufall spielt hier halt auch so eine etwas größere Rolle. Jo, also, man kann sich den gerne mal angucken auf Prime. Mich hat es jetzt nicht so ganz vom Hocker gehauen. Von daher...
Ich muss auch sagen, ne? Also, ein Heist-Movie, der es nicht schafft, Spannung aufzubauen, also nicht wirklich, zumindest für dich nicht, und dann noch 141 Minuten, fast 2,5 Stunden geht. Das ist viel zu lang.
Gut, dass du sagst, der Film war auf jeden Fall zu lang.
Ja. Wahrscheinlich, weil man sich angucken muss, wie einer zum Yoga geht.
Ja.
Um Halle Berry kennenzulernen. Naja, gut.
Ich habe das Poster ja gesehen im Januar. Dachte mir so, oh cool. Ist eigentlich genau mein Ding. Hab's damals nicht im Kino geschafft. Kann auch sein, dass der hier bei uns nur relativ kurz im Kino lief, wenn er jetzt schon bei Amazon startet. Hab ihn mir angeguckt und bin eigentlich mit einem neutralen Feeling rangegangen. Ne? Und ja, aber du weißt ja, wie es ist, ne? Wenn man dann so nach einer halben, dreiviertel Stunde doch schon mal zum Handy greift, dann merkst du, okay, der hat mich noch nicht mal in seinen Bann gezogen, zu keiner Zeit. Und ich gucke ihn jetzt nur fertig, um es sauber abzuschließen. Und mehr kam da jetzt auch nicht.
Ja, ich muss ja auch sagen, ne? Also ich bin nicht der Meinung, dass es die perfekte Länge für einen Film gibt. Ich finde, jeder Film sollte so lang sein, wie er eben lang sein muss. Weiß ich nicht, zum Beispiel Der Pate, wenn der 3 Stunden geht, ist das völlig in Ordnung, weil der Film hat auch eine Menge zu erzählen und lässt sich viel Zeit. Mhm. Aber jetzt so letzte Woche, während ich, keine Ahnung, wie oft war ich im Kino, 5-mal, glaube ich, ey, ich habe so ein richtiges Herz entwickelt für diese 100-Minuten-Filme. So, weil das ist so eine richtig geile Länge irgendwie. Ich sage nicht, dass es die perfekte Länge ist, aber es ist eine gute Länge.
Du hast ja jetzt auch das war ja jetzt letzte Woche, ne? Hast ja 2 A24-Filme mit Pion und Drama, ne?
Ja, die gingen beide so um die 100, 105 Minuten so.
Ah, okay, die gingen beide sogar so, ja.
Ja.
Das ist, dem hat sich, glaube ich, A24 auch so ein bisschen verschrieben, ne? Ohne es jetzt untermauern zu können, du wirst es wahrscheinlich wissen, aber die meisten Filme gehen da ja nicht allzu lang, ne? Dass die eher kompakter geschrieben und inszeniert sind.
Es kommt so ein bisschen auf den Regisseur an, sag ich mal.
Ah, okay.
Also ich weiß nicht, wir haben so ein Beau is Afraid, ne, mit 3 Stunden und dann haben wir nochmal so ein
Ellington
mit 2,5 Stunden und dann gab es auch mal ein Everything Everywhere All at Once, auch der ging 2,5 Stunden. Also es gibt die schon, ne, diese Filme.
Okay, okay.
Ja, ja. Aber ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt, richtig geil, das Drama und Pillion sind beide auf dem Punkt 106 Minuten lang.
Das heißt, genau 100...
Nouvelle Vague, 105 Minuten. Geil.
Ach, krass.
Ja.
Ich habe ja noch, They Will Kill You gesehen, der geht ja ungefähr gleich lang, ne? Auch, ja, meine ich, anderthalb Stunden knapp. Allerdings würde ich da auch mal so auf die Folge 103, 102 verweisen. Niklas hat den zum Kinostart schon gesehen. Dem habe ich jetzt auch nichts hinzuzufügen. Ich mochte den aus denselben Gründen, wie du ihn mochtest. Also, ja. Guck mal,
das war ja so dieses, sie steht da in ihrem Hotelzimmer und die ganzen, ja, Kapuzengestalten kommen da rein und plötzlich verkriecht sie sich im Schrank und ich wusste nicht, was kommt jetzt.
Ja.
Und dann kommt sie so mit einer Machete aus dem Schrank raus und hackt Draco Malfoy den Kopf ab. Und dann dachte ich so, okay, so eine Nummer ist das geil, ey.
Ja, ja.
Bock. Und guck mal, wie Heather Graham den halben Film ohne Kopf rumläuft, ist schon auch verdammt witzig.
Ist schon verdammt witzig, auf jeden, ja, Fall. Vor allem auch Zazie Beetz, du hast sie ja auch ein bisschen hervorgehoben, hast, ja, gesagt.
Ich finde, sie kann so einen Film tragen, ja.
Kann sie auf jeden Fall. Ich sag mal so, vielleicht hat sie sogar, vielleicht ist das auch so ihr Stil, aber man merkt, sie hat schon so probiert, ein bisschen zu Method-Acten. Das hat man auch an ihrem Gang gemerkt, dass sie so ein bisschen, also ich sag mal so, sie spielt ja auch innerhalb des Films eine Rolle. Sie gibt sich ja für jemanden aus, der sie nicht ist, ne? Mhm. Das kommt ja auch noch dazu. Und das hat sie auf jeden Fall sehr gut gemacht und ich habe ihr das abgekauft und ich will auf jeden Fall noch mehr Filme mit ihr sehen.
Ja.
Nicht unbedingt jetzt dieses Schlachter-Genre, aber ich hatte jetzt an dem Film auch nicht wirklich was auszusetzen, außer eher so ein bisschen handwerklich, technisch. Ich glaube, in dem finalen Fight steckte halt hin und wieder auch mal irgendwie ein Mann im Kostüm als Stuntman, weißt du? Da war so die Physis ein bisschen zu, aber ich kann mich auch täuschen. Aber das hat mich so kurz mal aus der Immersion gerissen, da ich mir dachte, okay, das sieht für mich eher nach einer Choreografie als nach einem Fight aus, aber das ist eher so ein bisschen B-Note-Abzug, ne?
Ja,
nichts,
das
nichts Dramatisches.
Der Film
ja,
auch so. Ja. Ja, der hat sich ja Gott sei Dank mal wieder ein Film, der wusste, dass er sich selbst nicht ernst nehmen sollte und das
genau
auch getan hat.
Ja, ja. Genau, also er wollte Tarantino ein bisschen huldigen, ja, ein bisschen, er wollte so ein bisschen Tarantino so das ein oder andere Fanboy-Zitat mitgeben und das, ja, hat auch funktioniert, war auch gut. Teilweise ein bisschen too much. Da fühlte es sich echt an wie so eine einzelne Sequenz, aber ich meine jetzt nur einzelne Shots, wo ich sagen würde, in Zusammenhang, weißt du, ich meine so diese Reißzooms, so ein Reißzoom und dann auch noch mit einem Sound unterlegt in der Bewegung. Das war schon sehr Tarantino. Ey, kann er ruhig machen. Also ist schon okay gewesen, finde ich. War jetzt auch nicht zu sehr on the nose. Also, ja.
Ja, es war aber schon sehr Kill Bill-esque, aber das mochte
das, ich. Das, ja, ja. Ja, und schön auch mal wieder Heather Graham wieder zu sehen, tatsächlich. Kann man sagen, die habe ich echt, ja. Ich hab ja in Vorbereitung auf, nee, das war gar nicht in Vorbereitung auf One Battle After Another. Ich habe nur dieses Jahr einfach mal nach vielen, vielen Jahren Boogie Nights mal wieder gesehen. Und da, das war so einer der ersten Heather Graham-Filme für mich. Und
ja.
Wobei, sie war auch, glaube ich, bei Drei Engel für Charlie. Kann das sein? Sie war einer von den drei Engeln, ne? Ja.
Das ist gut möglich.
Ja.
Oh, ja, der lief hier im Kino, den habe ich leider aber verpasst.
Boogie Nights.
Genau, sie haben nämlich die ganze, ja, PTA-Werkschau gehabt.
Wow, okay, cool.
Ja.
Da hätte ich mir ja There Will Be Blood auf jeden Fall.
Ja, wollte ich auch, oder musste ich arbeiten oder so ein anderer Scheiß, irgendwas war da wieder.
Mhm. Ja, There Will Be Blood ist auf jeden Fall ein Meilenstein.
Außer Paul Dano.
Außer. Kommt jetzt auch bald ein cooler neuer Film, ne? Habt ihr habe ich gestern, glaube ich, den Telestammtisch-Talk dazu gehört, zu dem Kreml-Drama mit Paul Dano und Jude Law.
Ah.
Jude Law spielt Putin.
Genau.
Ja,
ja, die Folge habe ich noch gar nicht gehört, aber
die habe ich mir gestern angehört. Ja. Ich freue mich auch drauf. Ja.
Sehr gespannt. Ich habe vor allen Dingen noch, ich glaube ja, es ist wieder so von so wahren Begebenheiten inspiriert. Aber ich habe da noch nie von gehört. Von irgendeinem so russischen Filmemacher oder Theater-Dude, was auch immer, der sich da mit Putin einlässt.
Nee, ich habe von der Geschichte auch nicht gehört. Ich muss auch sagen, ich kann da nicht so viel drüber nachdenken. Weißt du, im Grunde ist es ja Propaganda. Im Grunde ist es ein Hollywood-Film mit Hollywood-Schauspielern über Putin und den Kreml, so, what the fuck, was soll das? Also, weißt du, so aus dem Alter sind wir doch raus, denke ich mal, ne? Aus dem Alter ist irgendwie Hollywood raus. Eigentlich ist es sehr anmaßend, immer noch von Hollywood so Filme machen zu wollen. Weißt du, oder uns irgendeine Message, ja, was soll das? Weißt du so, ne? Das ist entweder Oscar-Bait oder so eine Art von Erziehung.
Ja, darüber habe ich neulich auch nachdenken müssen, als
Im
ich.
Grunde, ja, also ich will so einen Film wie den, lass mich nur einen Satz dazu sagen, ich will nur so einen Film wie den, will ich eigentlich nur als reines Unterhaltungswerk haben, irgendwie so als spannendes, gib mir so ein paar Kreml-Einblicke, Film, weißt du? Und nicht darüber nachdenken, dass, sag mal, dieses post-sowjetische System ist irgendwie schlecht und der amerikanische Kapitalismus ist gut, weißt du so.
Naja.
Das brauche ich jetzt nicht.
Da hab ich neulich auch nochmal drüber nachgedacht, als ich nochmal Tschernobyl gesehen habe. Mir so dachte, ja, da wird halt andauernd wieder angeprangert, was alles schiefgelaufen ist in der Sowjetunion und mit Vertuschen hier und Verheimlichen da. Und dann denke ich so, das ist die Kritik, die aus einem Land kommt, dessen Präsident sich weigert, irgendwelche scheiß Epstein-Files herauszugeben, bis der Druck so hoch ist, dass er gar nicht mehr anders kann. So, ganz ehrlich. Wem wollt ihr was erzählen, ey?
Ich
Naja.
meine, wenn du zumindest irgendwie die andere Seite mit reinholst, ne, und sagst oder sagen kannst, wir haben hier zusammen mit Wissenschaftlern gearbeitet, mit Leuten von der Energieministerium aus der Sowjetunion oder so, ne? Also, aber das sind ja auch nur, ich sag mal, ich weiß nicht, wie die sowjetische offizielle Darstellung ist oder die russische offizielle Darstellung. Die müssen ja auch irgendeine Art Erklärung für die Tschernobyl-Katastrophe haben, ne? Aber die Erklärung ist garantiert eine andere als die uns jetzt so eine Serie wie HBO liefert, weißt du? Also da ist ja ich gehe mal davon aus, dass sie da eine ganz andere Faktenlage als Grundlage haben, so, weißt du? Aber wie gesagt, wir verzetteln uns, ich wusste es.
Naja, alles gut,
Außer,
nee.
dass wir hier einen Programmhinweis geben können.
Genau. Ja, zum 40-jährigen Jahrestag haben Matthias und ich uns einen kleinen Deep Dive über Tschernobyl vorgenommen, da wir zufälligerweise die Serie jetzt beide unlängst noch einmal gerewatcht haben. Deswegen werden wir da jetzt nicht drauf weiter eingehen, bevor wir uns dann noch weiter verzetteln und das dann einfach
Ja.
auf Ende April vertagen.
Das bietet sich auf jeden Fall an.
Ja.
Tschernobyl ist auf jeden Fall auf Miniserien-Niveau ist das schon, würde ich sagen, Meilenstein. Und ich denke, das ist eine gute Chronologie der
Sicherlich.
Ereignisse, zumindest mal. Ob man da jetzt einzelne Aussagen beim Wort nehmen kann oder muss, weiß ich nicht, habe ich nicht nachgeprüft, aber es ist eine gute Chronologie und wie gesagt, wie du schon gesagt hast, zum Jahrestag unterhalten wir uns mal hier über diese wirklich faszinierende Inszenierung. Aber cool, wir haben den Programmhinweis abgegeben und gut
Ja.
ist, ne?
Ich will auch direkt den nächsten Punkt abhaken und den nächsten Programmhinweis geben. Wir haben auch
Mach,
beide die
mach.
Faust im Nacken gesehen.
Ja.
Ja, auch also im Rahmen unserer die vergessenen besten Filmereihe. So, darüber werden wir aber auch nicht heute sprechen, sondern der Film bekommt dann, wie es sich gehört, eine eigene Folge. Deswegen, das ist dann der Teaser schon mal für nächste Woche. Also die Reihe wird fortgesetzt, auch nach den Oscars, weil irgendwie haben wir beide noch Bock darauf und so ein paar Klassiker nochmal reinzuziehen. Und ich denke mal, na, wie heißt denn der eine Kriegsfilm, den wir da auch noch unbedingt sehen wollten?
Ich habe gerade an ihn gedacht, du
Ja,
kannst
ja.
Gedanken lesen,
Ja.
ne? The Deer Hunter,
Deer Hunter, die durch die Hölle gehen.
die durch die Hölle gehen. Ich freue mich
Ja.
so sehr auf den Film. Ich habe gestern eine Compilation gesehen, kennst du wahrscheinlich Watch Mojo.
Ja, klar.
So, das war so die Top 10 von Schauspielern, die ihre letzte Leinwand-Performance hatten, kurz bevor sie gestorben sind. Und die Szene, In The Deer Hunter mit John Cazale, die muss auch durch Mark und Bein gehen. Also der ist ja dann auch relativ früh gestorben, ne? Ich glaube, der war noch nicht mal 40. 1978 ist er gestorben. Der hat, glaube ich, die Premiere von The Deer Hunter nicht mehr erlebt.
Ach, krass.
Also nicht nur deshalb, ich freue mich auf jeden Fall auf den Film. Ich habe auch mit Sebastian schon ein bisschen drüber gesprochen. Genau. Aber jetzt erstmal die Faust im Nacken, freut euch da drauf und dann irgendwann The Deer Hunter. Du hast auch noch, du hast eine Dokumentation gesehen zuletzt, ne? Was willst du?
Ja.
Wobei ich wollte jetzt nicht deine Reihenfolge hier vorgeben.
Nein, das ist gut.
Du hast auf jeden Fall noch ein paar Sachen, ne?
Also zum einen freue ich mich hart darauf, The Deer Hunter in meinem neuen Setup zu sehen. Das wird ein Gaudi.
Oh ja.
Ich habe nämlich so ein kleines Heimkino gegönnt. Schande über mein Haupt.
Ja, sag's so ruhig.
So eine bescheidene 100 Zoll. Genau.
Aber was ich geil finde, ist auf jeden Fall Kurzdistanzbeamer, ne?
Ja, das ist so ein Laser-TV, genau.
Ja, ich finde, das ist nochmal so von der. Man hat viel mehr Möglichkeiten, sich das dann so zu gestalten und einzurichten, wenn man einen Kurzdistanzbeamer hat, als ein Beamer, der irgendwie hinter einem hängt. Das ist nochmal eine ganz, ganz andere Welt, wenn du mich fragst.
Ja, total. Plus, also, ich glaub, der Helligkeitsverlust ist auch geringer.
Oh, stimmt, ne?
Also die
und man wirft keine Schatten und so, ne?
Genau.
Wenn man durchs Bild läuft. Also das macht auf jeden Fall einen riesen Unterschied. Glückwunsch dazu.
Genau, wie sagt man so schön, Glückwunsch auch im Namen meiner Eltern. Genau, ich habe eine Doku gesehen, da entfernen wir uns jetzt ganz weit von der Realität, würde ich mal sagen. und bewegen uns in den Kosmos des jungen Harald Töpfer. Denn wie wir alle wissen, bekommt Harry Potter für eine neue Generation von Zuschauenden eine Neuauflage. Jeder Roman wird in eine einzige Serienstaffel hereingesteckt. So bekommt der Harry Potter und der Stein der Weisen jetzt keine 2,5 Stunden als Film, sondern wahrscheinlich eher 8 Stunden als Serie. Ich habe jetzt noch nicht viel über die Laufzeit der einzelnen Episoden gehört. Und dazu gab es jetzt vor kurzem ist eine neue Doku dazu rausgekommen, nämlich Finding Harry. Die findet ihr bei HBO Max im Programm. Und da zeigen sie so einen kleinen Blick hinter die Kulissen der Dreharbeiten zu Harry Potter und der Stein der Weisen als Serienausgabe. Und das ist so aufgebaut, dass sie durch alle möglichen Departments so kleine Skits von, weiß ich nicht, 3, 4, manchmal auch 5 Minuten geben. Und dann darfst du mal so ein paar Minuten dem Setbau über die Schulter gucken und ein paar Minuten den Special Effects. Das ist übrigens mega geil, was sie da aufgefahren haben. Und dann auch den Casting-Verantwortlichen und so weiter und so fort. Und dann haben sie auch immer wieder neben den ganzen Leuten, die hinter den Kulissen arbeiten, auch ein paar Leute aus dem Cast vor der Kamera. Ich kann mich jetzt aktiv an John Lithgow erinnern, den sehen wir dann als Dumbledore. Ich kann mich auch an einen hochumstrittenen Papa Essiedu erinnern, den wir jetzt dann als Voldemort als Professor Snape bekommen. Und der ist ja im Trailer zu der Serie so ungefähr 0,5 Sekunden zu sehen gewesen. Hier kriegen wir schon mal so ein bisschen mehr von ihm, also auch nicht viel, aber vielleicht so 10 Sekunden. Ja, genau. Und dann kriegen wir noch die Frau zu sehen, die, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, um ehrlich zu sein, Schande über mein Haupt, das ist Professor McGonagall und die erzählt dann so ein bisschen über die Arbeit mit den Kindern. Die wird dargestellt von Janet McTeer. Genau, die kennen wir aus The Menu zum Beispiel. Mein persönliches Highlight war, dass sie da jetzt wirklich Sets bauen und nicht nur vor Greenscreens drehen, so wie sie es bei jedem Star Wars-Scheiß mittlerweile machen bei Disney, war mir schon klar.
Moment. die Andor-Serie, da wurden massiv große Sets gebaut.
Okay. Also Andor, da muss man mal, ist ein eigener Kosmos.
Na, nicht nur das, aber ich weiß, was du. Klar, die Kritik ist berechtigt, aber man muss genauso Weil ich musste, ich habe das mit dem Setbau hier bei Harry Potter, habe ich mitbekommen, dass sie die Winkelgasse nachgebaut haben. Ich unter hab anderem. Alles gebaut, ey. Alles ja. gebaut, was ja. auch sehr beeindruckend ist. Ja. So haben sie für die erste Staffel Andor auch eine ganze, ich weiß nicht mehr, auf welchem Planeten das war, aber die Hometown von Andor, von Cassian Andor, die haben sie auch komplett nachgebaut. Also,
in Zweifelsfall Tatooine oder so, nein, keine Ahnung.
Nee, das war ein anderer Planet, aber so viel Unrecht wollen wir dann Star Wars doch nicht tun, ne?
Cassian Andor, woher kommt er denn? Er kommt von Kenari.
Ja, es kann Kenari gewesen sein, Kenari, die Stadt ja. da, ja. Also da haben sie auch im Vorhinein viel Werbung mitgemacht, beziehungsweise ich habe viele Set-Fotos gesehen, wo eben dieses ganze Dorf nachgebaut wurde, ja, oder aufgebaut wurde tatsächlich, ja.
Naja, jedenfalls, sie stehen da nicht nur vor irgendwelchen Projektorwänden, wie sie es bei vielen Star-Wars-Serien außer natürlich Andor gemacht haben, sondern vor echten Sets, also den Ligusta-Weg sehen wir und Hogwarts sehen wir und Gleisner und Dreiviertel sehen wir schon und ein Quidditch-Feld können wir schon sehen. Also die zeigen da schon recht viel tatsächlich. Was mich besonders beeindruckt hat, ist, dass die hier, wo es geht, versuchen auf CGI zu verzichten. Mhm. Ja. Also ganz ehrlich, wenn da einer einen Fluch durch die Gegend schmeißt, dann wird das nach wie vor CGI sein, ist völlig klar.
Nee, das aber ist ein echter Fluch.
Ja. Aber es ging da zum Beispiel explizit um Tiere und Geschöpfe. Ja? Also die haben da zum Beispiel irgendwelche Schildkröten gebaut, die Feuer aus ihrem Hintern schießen können. Ich habe schon wieder vergessen, wie die heißen. Das sind alles so Figuren gewesen oder Geschöpfe, die es nicht in die Kinofilme geschafft haben, in den Büchern aber explizit behandelt worden sind. Und da haben sie zum Beispiel gezeigt, wie die from scratch eine Eule als Animatronic gebaut haben. Und das ist, finde ich, geil, weil klar, du kannst jetzt auch echte Eulen rannehmen, aber das ist natürlich immer stressig für die armen Tierchen. Und wenn die Szene es eh nur verlangt, dass sie da in ihrem Käfig sitzt und so ein bisschen den Kopf dreht, das können die ja jetzt so realistisch mit Animatronics darstellen, das ist ja der Wahnsinn. Und die haben auch Krätze, also Rons Ratte, als Animatronic gebaut. Und das finde ich krass. Weil das sah so täuschend echt aus, also das ist wirklich wow. Und das ist genau das, was ich von dieser Serie sehen wollte. Weil Harry Potter ist so eine Welt, die gibt dir genau das zurück, was du in sie reinsteckst. Und wenn du da so viel Liebe reinsteckst und so viel Herzblut und teilweise noch Leute engagierst, die schon bei den Kinofilmen mit in den Special Departments gearbeitet haben, dann habe ich da ganz große Hoffnung, dass das wieder so eine Magie wird wie damals. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt,
was wir da sehen. Was wir ja hier schon letzte Woche tatsächlich so ein bisschen, oder in der letzten Ausgabe so ein bisschen besprochen haben, ne? Diese sehr gleich aussehenden Designs zum Teil. Ich habe mir hier sogar noch was aufgeschrieben. Das ist jetzt nicht in unserem geteilten Dokument. Ich habe hier das nochmal extra gehabt, dass ich so einen kleinen Disclaimer hatte mit einer Klarstellung zu meiner Meinung zu dem Harry Potter Trailer, falls das falsch rübergekommen ist, ne? Dass ich das nicht kritisiert habe, sondern dass ich das als sehr konsequent empfinde, das so zu machen tatsächlich, ne? Weil du ja eben, also das fängt ja beim Logo an und das geht weiter über die ganzen Kostüme, wie du gesagt hast, bis hin zu den Hüten und wahrscheinlich sogar die Zauberstab-Designs, ne? Und einzelne Dinge oder Set-Designs, ne? Und einzelne Dinge, wie dann die Besen sich dann doch verändert haben zum Teil. Eventuell sogar Buch akkurater der Beschreibung des Buches nach, ne?
Ja.
Aber, also wie wir es ja schon mit Snape auch hatten und ich habe halt gestern so ein Essay von dem dunklen Parabelritter zu dem Thema mir angehört.
Zu Harry Potter?
Ja, zu genau dieser Problematik, warum ausgerechnet Snape so anders recastet wurde, ne? Und damit so ein bisschen eine Kontroverse eröffnet wurde. Aus den Gründen, wie du ja schon gesagt hast, ne? Dass er ja so akkurat beschrieben ist im Buch und der dunkle Parabelritter sagt, so ganz grob zusammengefasst, sagt er ja, die Serie hat sich oder die Bücher sind halt gleich, aber so, wir sind älter geworden, wir waren früher halt Kinder, ne? Und es macht schon Sinn, dass das jetzt alles ein bisschen düsterer vielleicht auch daherkommt und ein bisschen ernsthafter halt, ne? Und nicht so, das ist jetzt quasi so diese kindliche Magie, die dann quasi da versprüht wird, sondern eher dass das was für Erwachsene sein wird, ne? Oder dass wir mit einem anderen Blick drauf gucken als auf die Filme Anfang der 2000er Jahre, ne? Es ist ja schon fast ein Vierteljahrhundert vergangen, ne? Seitdem wir die Filme zum ersten Mal gesehen haben. Und das war so ein bisschen die Quintessenz von seinem Essay dazu, ne? Was er jetzt zu dem Recast von Snape, das kann ich jetzt nicht mehr so im Einzelnen wiedergeben, wie er das eingeordnet hat.
Ja.
Aber im Grunde, was so diese ganze Designentscheidung angeht, das lässt er, hat er jetzt auch so ähnlich wie ich jetzt auch bewertet, ne? Dass da so eine gewisse Konsequenz einfach drin steckt.
Ja. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke, habe ich selbst so noch gar nicht betrachtet. Ich meine, du brauchst niemanden abzuholen, so alle sind Harry Potter Fans, es sei denn, sie wollen irgendwie J.K. Rowling boykottieren, was sie ja alle machen können, so, ich tue es jetzt nicht aktiv. Also sie schon, aber diese Welt lasse ich mir von ihr nicht kaputt machen. Aber ich finde es interessant, weil, wie gesagt, dadurch, dass du eigentlich niemanden neu an Bord holen musst, weil jeder, der Harry Potter Fan sein möchte, ist das schon.
Ja.
Brauchst du diesen kindlichen Tonus gar nicht, das stimmt. Und im Grunde ist eigentlich auch schon das erste Buch eine wahnsinnig düstere Geschichte. Ich meine, ganz ehrlich, ey, da läuft einer rum und schlachtet der Welt reinstes Wesen, das Einhorn, um länger leben zu können, und sich aber verflucht sich dadurch ja für immer selbst. So, das ist schon krass, ey. Da geht es um Tod und Wiedergeburt und den Tod der Eltern und so. Das ist eigentlich schon eine verdammt düstere Geschichte, ja, das stimmt.
Ja, und vor allem, wie Harry halt auch behandelt wird, ne, von seinen einzigen Verwandten, das ist...
Da freue ich mich halt total drauf.
Das wird einen viel ernsteren Ton noch bekommen.
Ja, wir werden halt Zeit in der Muggelwelt mit denen verbringen. Das hat es vorher nicht so richtig gegeben.
Hundertprozentig. Ich schätze also, sogar die ersten zwei Folgen mindestens.
Ich wollte gerade sagen, ey.
In denen wir wirklich viel auf Harry eingedroschen wird, sage ich mal, ne? Und es wird keinen quietschbunten Ausgleich geben, weil der erste Film... da mag das noch so dramatisch sein, wie er behandelt wird von von den Dursleys. Es wird immer so ein bisschen dadurch aufgehoben, dass alles sehr märchenhaft wirkt. Mhm. Alles sehr so, ach, das ist ja alles nur Zauberei, das ist ja alles nur in so quasi für die kindliche Fantasie so ein bisschen überstilisiert, weißt du? Und hier wird das schon sich sehr echt anfühlen, denke ich mal, in der Serie. Total. Also, da wird die Identifikation eine größere sein, eine bessere, schätze ich mal, ne? Für einzelne Altersgruppen auch. Also, kann gut sein, dass wir in einem Jahr sagen werden, okay, der Film ist für Kinder und die Serie ist eher was für Erwachsene.
Kann gut sein, ja. Ich bin echt gespannt, was in FSK die kriegen wird. Ich gehe mal von 12 aus, ja.
Ja. Aber guckt euch gerne mal das Essay vom dunklen Parabelritter dazu an. Alexander Prinz heißt der gute Mann. Genau, das fand ich sehr spannend zu dem Thema auf jeden Fall.
Ja.
Das Thumbnail und der Titel wirken erstmal so wie, das kann ja nur in die Hose gehen, aber wenn man das dann guckt, dann merkt man, okay, er ist eigentlich, hat er auch Bock auf die Serie, schätze ich mal so, ja.
Das ist doch schön. Ja, dann wollte ich noch ganz kurz, ganz schnell auf Nouvelle Vague eingehen.
Unser Cold Opener stammt aus diesem Film, ne? Der neue Film von Richard Linklater.
Richard Linklater, genau. Traurigerweise der erste Film, den ich überhaupt je von ihm gesehen habe. Da habe ich auf jeden Fall was nachzuholen. Da bin ich auch in der Recherche, sage ich jetzt mal, auf einen Film gestoßen, der wahnsinnig geil aussieht. Der ist völlig an mir vorbeigegangen. Apollo 10,5 heißt der, eine Kindheit im Weltraumzeitalter.
Netflix-Animationsfilm, ne?
Genau, der ist auf Netflix. Ey, und ich fand, der Animationsstil sah so geil aus. Ich hab so Bock, diesen Film zu sehen.
Ja, der ist doch rotoscoped.
Genau,
der ist doch so,
genau.
Rotoscoping ist das. Genau. Das sind echte Schauspieler und dann ist quasi so ein Animationsfilter drüber gelegt.
Genau. Ey, und da habe ich so Bock drauf, weil das sieht so geil aus. Muss ich mir auf jeden Fall reinziehen. Naja, genau. In Nouvelle Vague, seinem neuesten Film, geht es... Der hat übrigens gerade zwei Filme im Kino. Ich habe keine Ahnung, wie der Dude das gemacht hat. Blue Moon und Nouvelle Vague.
Mhm.
Ich habe keine Ahnung, wie der das gemacht hat. Naja, jedenfalls in Nouvelle Vague geht es um die Nouvelle Vague. Die Nouvelle Vague war quasi der aufkommende französische Film steht, also Nouvelle Vague ist französisch für Neue Welle. Und es ist so eine Bewegung im französischen Kino gewesen, die sich so hauptsächlich in den 50er Jahren abgespielt hat. Und da sind ganz bekannte Regisseurinnen und Regisseure hervorgekommen, wie eben zum Beispiel Jean-Luc Godard oder Gott, wie heißt er denn noch? Jean-Luc Godard und François Truffaut, genau. Und in Nouvelle Vague, dem Film jetzt, geht es um die Entstehungsgeschichte von Jean-Luc Godards Kultfilm Außer Atem aus dem Jahr 1960. Der Film ist damals total edgy gewesen, weil er irgendwie auf einmal Jump Cuts benutzt hat, was damals überhaupt noch nicht üblich war. Und die Handlung war so ein bisschen ungelenk und die Kamera generell war auch so ein bisschen ungelenk. Aber das ist dann damals alles zum gängigen, das sind alles gängige Stilmittel geworden. Aber damals war es eben noch sehr, sehr umstritten.
Jean-Paul Belmondo sehe ich, ja.
Ja. Und dieser Film ist halt das, ich muss sagen, ich bin so ein Zucker für Filme, übers Filme machen, und hier geht es halt fast nur darum, denen dabei zuzugucken, wie sie diesen Film drehen. Und es ist total interessant, also Jean-Luc Godard wird hier als jemand inszeniert, der morgens zum Set kommt und keine Ahnung hat, was gedreht werden soll. Er überlegt sich das dann so kurz bei dem Käffchen morgens. Und wenn alles abgedreht ist, was er für den Tag drehen wollte, dann schickt er einfach alle nach Hause. Und das kann auch schon mal nach 2 Stunden sein. Und die sagen alle, ey, komm, wir haben doch hier eigentlich noch 6 Stunden Zeit. Ja, nee, wir haben alles gemacht, was ich machen wollte. Ciao. Manchmal kommt er auch gar nicht, manchmal hat er keinen Bock. Also er wird schon als sehr ambivalente Figur dargestellt. Aber ich habe es einfach total genossen. So. Falls ihr Bock habt, also auf einen Film übers Filme machen, und falls euch so ein bisschen mal an die französische Filmkunst annähern wollt, kann ich das empfehlen. Vielleicht sogar als Einstieg, weil ihr werdet zwar eine Menge Namen lesen, die ihr dann nicht kennt. Ich kannte jetzt auch keinen Namen. Also Jean-Luc Godard kannte ich und François Truffaut auch noch. Aber bei Claude Chabrol ist dann schon Feierabend gewesen. Was?
Jean-Luc Godard ist, glaube ich, auch erst vor ein paar Jahren gestorben, ne?
Ja, ja, der ist 22 gestorben durch 22, assistierten Suizid in der Schweiz.
Oh, okay.
Da war er aber über 90, also irgendwann ist er auch mal gut. So, deswegen mehr möchte ich gar nicht über Nouvelle Vague sagen. Total schöner Film, in Schwarz-Weiß und 4:3 fotografiert, um das Ganze auch so ein bisschen in den 50ern zu platzieren. Schaut es euch an. So.
Ich habe auch noch keinen Jean-Luc Godard-Film gesehen, oder besser gesagt keinen französischen Nouvelle Vague. Auch für mich leider noch in so ein dunkler Fleck auf der Landkarte, was sich sicherlich noch ändern wird. Aber danke auf jeden Fall für den Hinweis, das eventuell sogar als Einstieg zu nehmen, ja. Man kennt es ja mit den Rabbit Holes, ne, in denen man sich dann so ein bisschen verliert.
Ja, und eines der Zitate, wie gesagt, von Godard aus diesem Film war eben, ich weiß nicht, ob es jetzt sein Zitat ist oder ob es das auch vorher schon gab, ja, Kunst ist entweder Imitation oder eine Revolution. Und das habe ich vorhin vorgeschlagen, als ich Matthias' Notizen zu einem Film gesehen habe, den wir hier schon länger besprechen wollten, aber ihn nie gesehen haben, und zwar Project Hail Mary oder auch Der Astronaut. Da ist nämlich so ein bisschen die Frage, ist das jetzt so ein Rip-Off von vielen Space- und Sci-Fi-Klassikern oder ist das so voll der originale Stoff?
Der Stoff selber ist schon relativ für sich selbst, könnte man sagen, ne?
Ja, also Andy Weir oder Weir, wie auch immer man den Namen aussprechen möchte, hat ja den Roman Der Astronaut vorgelegt, 2021, und auf dem basiert dieser Film.
Genau.
Aber jetzt ganz ehrlich, so die Tatsache, dass ein einzelner Mann ins Weltall geschickt wird, um das Universum vom Untergang zu retten, ist jetzt nicht gerade originell, so ganz ehrlich.
Nee, weil er wird ja eigentlich auch zu dritt werden sie geschickt.
Zu dritt, ja.
Und, nee, aber das stimmt schon. Nur um das mal gerade schon kurz abzuhaken, ist natürlich, der Film selber ist nicht das Zitat oder die, das Rip-Off wird, also wäre jetzt mein Take dazu, sondern eher die ganzen Zitate, die er da rein versucht zu verwursten. Also das hat's, ab einem bestimmten Zeitpunkt dachte ich mir so, okay.
Er spielt schon viel mit Popkultur, ja.
Spielt schon sehr viel mit Popkultur und auch mit eigener Popkultur sogar. Jetzt hast du ja schon den Autor Andy Weir genannt. Also der hat da ein Zitat mit drin. Das war auch schon so in der Masiana mit drin.
Ah ja. Geil.
Dieser Teil, wo er dann sagt, auf der Erde ist es so, wenn du etwas Neues entdeckst, dann darfst du dem Ganzen einen Namen geben. So, und diese Erklärung, die ist in der Masiana auch schon drin.
Ist aber auch so, glaube ich, ne?
Diese Art, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, also wenn du irgendwas...
Wenn du einen Kometen entdeckst, dann darfst du ihn ja benennen.
Darfst du ihn benennen, ja.
Bei Planeten weiß ich das jetzt nicht unbedingt, aber... Okay.
Aber, also die Geschichte ist ja wie folgt, ne? Es fängt so ein bisschen in der, ist das so Gegenwart? Warte mal, es gab mal so ein zeitliche...
Ich glaube, wahrscheinlich in der nahen Zukunft, oder?
War es nahe Zukunft sogar? Ja, war es sogar in der Vergangenheit so ein bisschen? Ich meine, ich hätte irgendwo einen Hinweis gehabt, wo ich mir dann so dachte, ach krass, das ist ja... ich kann es jetzt aber gerade mit dem Film verwechseln. Aber ich meine, ich hätte da was gesehen, wo ich mir dann so gedacht habe, ach krass, das spielt ja vor 20 Jahren oder so. Ich kann mich jetzt aber täuschen. Ist ja auch egal. Sagen wir, es ist in der Gegenwart. Ryan
das
Gosling
spielt aber nicht spielt so detailliert, das stimmt.
Nee. Und Ryan Gosling, also es muss schon so ein bisschen... anhand dessen, wie, ich sag mal so, wie diese ganze Struktur ist und diese ganze Organisation, die ja dann Ryan Gosling auch rekrutiert, bin ich mir halt nicht ganz sicher, wie stabil sind hier einzelne Regierungen der Großmächte wie USA oder Russland. Das wollte ich jetzt, da gibt es nicht so eindeutige Erklärungen für, zumindest im Film nicht. Aber Ryan Gosling spielt hier eben diesen Lehrer, Physiklehrer, glaube ich, ne? Was auch sonst. Ja. Genau, eines Tages taucht dann eben Sandra Hüller bei ihm auf und sie ist quasi so die Leiterin von so einem Raumfahrt- oder Forschungsprojekt.
Ja.
Genau, man muss dazu sagen, also wir werden hier so in die Geschichte reingeworfen und es Astrophysiker haben eben was entdeckt, und zwar, dass die Sonne. Jetzt müssen wir mal kurz helfen. Die Sonne ist, die haben quasi berechnet, dass in den nächsten 30 Jahren sich die Sonne irgendwie um 3 Grad abkühlen wird oder so.
Er hat doch irgendwie so kleine Körperchen entdeckt, die
genau.
auf die Sonne zufliegen und sie irgendwie absorbieren, auffressen oder so. Deswegen wird die Sonne immer dunkler und
das hat er das entdeckt?
Er hat das entdeckt.
Ach, er hat das entdeckt.
Und er hat es die sogenannte Petrova-Line genannt. Ja. Oder ich weiß nicht, ob er es entdeckt hat, aber er hat diese Wesen erforscht, glaube ich, oder so. Es gibt ja einen Grund, warum sie auf ihn zukommen. So.
Ja, das habe ich jetzt auch schon vergessen, was der Grund war.
Ja, ja.
Es war auf jeden Fall keine große Sache. Und er hat, glaube ich, nur irgendwo eine Theorie mal rausgehauen. Die hatten so einen lustigen Namen irgendwie. Das war noch... Warte, ich muss hier kurz...
Astrophagen?
Astrophagen, kann das sein?
Diese Mikroorganismen?
Ja, das waren so Mikroorganismen oder so eine Art Teilchen, Atomteilchen.
Ja, ja, es sind Einzeller.
Einzellige Astrophagen, Organismen. Ja.
Astrophagen, ja. Die fressen die Sonne auf.
Ja.
Um es mal salopp zu formulieren, ja.
So, und dann ist es auf jeden Fall so, dass er mehr oder weniger, also er hilft quasi bei der, also diese Astrophagen, die lösen erstmal das erste Problem. Das war auch der Sci-Fi-Part, wo ich mir dachte, cool, das mag ich, weil die müssen erstmal einen Antrieb erfinden, mit dem sie überhaupt erst die Erde verlassen können und innerhalb eines Menschenlebens hin und wieder zurück irgendwelche Informationen zu bekommen, weißt du so, um
beziehungsweise sie hatten einfach nicht genug Platz für so viel Treibstoff, aber
ja.
es gibt keine Raumtankstellen, so,
ja.
Also im Weltraum. Deswegen, diese Astrophagen, sie haben irgendwie entdeckt, dass sie Energie freisetzen können und deswegen kann er die dann mitnehmen und als Treibstoff nutzen. So.
Genau.
Ja.
War es nicht das, was er entdeckt hat? Naja. Auf jeden Fall kommt es über so ein. Also das war aber auch der Sci-Fi-Part, den ich auch mochte, muss ich sagen. Also der dann auch so ein bisschen wissenschaftlich erklärt wird, ne? Beziehungsweise es bemüht sich, das wissenschaftlich zu erklären, dass man dann auch sagen kann, okay, das macht Sinn, das ist logisch. Die müssen ja auch erstmal, wie gesagt, den Planeten verlassen können. So, ja. Und dann springt die Handlung halt immer so ein bisschen, ne? Also die Gegenwart oder die Gegenwarts-Timeline ist ja dann tatsächlich die, in der er in dieser Raumkapsel wach wird nach einem längeren Kryoschlaf. Dann springt es wieder zurück zur Erde, wo dann quasi so die Vorgeschichte so ein bisschen aufgearbeitet wird. Und wir erfahren, wie es denn tatsächlich dazu kam, dass er in dieser Raumkapsel gelandet ist. So. Ja. Das meiste kann man sich dann tatsächlich eben durch diese parallele Montage schon so ein bisschen erschließen, also vorausahnen. Also da, es wird ja in während dieser Parallelmontage und wir wieder auf der Erde sind, wird es ja die ganze Zeit so erzählt, dass er gar nicht dahin fliegt. Dass er ja nur mitarbeitender Wissenschaftler ist, aber das ist, also die Spannung ist ja automatisch raus, weil du ja weißt, er wird irgendwann in dieser Kapsel landen und dahin fliegen. Und ja, und dass eben zwei seiner Kollegen den Kryoschlaf nicht überleben, aus welchen Gründen auch immer. Wurde das eigentlich mal erklärt? Jetzt spoilern das wir auch schon ziemlich.
Weiß ich ehrlicherweise nicht mehr.
Ja. Aber,
wobei, also dass er alleine ist, ja, das erfährt man schon im Trailer. So.
Das erfährt man sogar schon
im Trailer. Der Trailer hat alles verraten im Grunde.
Ja,
ja.
Zum Glück habe ich da nicht so aufmerksam hingesehen, obwohl ich dann auch ab einem bestimmten Punkt habe ich einen Trailer gesehen, dann habe ich halt eben dieses Alien schon mitbekommen, mit dem er da kommuniziert.
Rocky.
Ja, dass er da, auf das er da trifft. Und genau. Und so ist es auch. Das macht dann auch so, ab einem gewissen Zeitpunkt macht das ja schon so den größten Teil des Films aus, ist die Chemie zwischen ihm und diesem Alien, auf das er da, dieses steinartige Alien.
Kleinstein.
Kleinstein, ja. Pokémon, ne?
Ja.
Ja, auf das ja, er da trifft.
Rocky nennt er ihn.
Ja, das aus woraus besteht er? Aus Xenon.
Irgendwie sowas, genau.
Xenon-Gas, festes Xenon.
Ja.
Es war für mich aber auch schon so der cineastisch einer der anspruchsvollsten Momente, wo ich mir so dachte, okay, jetzt zieht er mich schon so in seinen Bann. Anfangs war es so die Chemie zwischen den einzelnen Figuren. Also Ryan Gosling, Sandra Hüller und auch dieser Leibwächter, den er da hat, wie hieß er, Karl. Mochte ich schon sehr gerne, auch wenn es ein bisschen in die Slapstick-Richtung ging zum Teil. Gefiel mir das ganz gut auf der Dialogebene zwischen den drei Hauptfiguren oder den zwei Hauptfiguren und Karl ist ja eher so ein bisschen Beiwerk. Aber das gefiel mir wirklich bis dahin sehr gut und dann kommt eben das Aufeinandertreffen und das war schon ein gut inszenierter Moment, muss ich sagen, ja. Es wäre aber rückblickend viel, viel besser gewesen, davon nichts in irgendeinem Trailer zu zeigen. Und es hätte auch der ein oder andere überhaupt gar nicht darüber sprechen sollen. Also das, ich glaube, das macht viel von der Magie aus. Ja, wenn man da ohne irgendeine Vorstellung im Kopf reingehen kann in so einen Film.
Ja, das finde ich auch. Also, da haben sich ja auch viele beklagt darüber, dass der Trailer einfach schon zu viel verraten hat.
Ja.
Ja. Also ich finde, es gibt schon einige Tropen, die wir auch in den letzten Jahren schon in anderen Filmen gesehen haben. Ja, also ganz ehrlich, ich kann dir jetzt die Einzelheiten gerade leider nicht mehr nennen, weil das war mir jetzt zu komplex. Also jetzt nicht in dem Film, sondern in dem Film, auf den ich hinaus möchte, ja auch. Auch bei Interstellar hat Matthew McConaughey die Welt verlassen, um sie irgendwie retten zu können. Und dann
stimmt, Interstellar, den wollte ich gerade noch.
Ja, ja, dann sind während der Reise auch Kollegen gestorben. Ich glaube, die waren auch anfangs zu dritt unterwegs. Und der erste Kollege ist ja dann schon gestorben, weil sie auf diesem komischen Wellenplaneten da irgendwie 50 Jahre waren, zumindest nach dem Empfinden des Kollegen, der an Bord zurückgeblieben war. Und auch in dem Film hast du ein Wesen, wie heißt du dieses Blockviech aus dem Film?
Tars oder Kars, ja, Tars. Zwei gab es da, ja.
Genau, Tars. Und auch in dem Film wird McConaughey sehr viel darüber nachdenken müssen, was er persönlich geopfert hat, um die Welt zu retten und so, und was er auch in seinem Leben verpasst hat. Also deswegen so richtig, richtig, richtig neu war das jetzt alles nicht. Dennoch muss ich sagen, der Film war schon natürlich charmant. Ich meine, Ryan Gosling ist einfach charmant. Obwohl ich finde, er hat hier auch über große Teile wieder sich selbst gespielt. Immer einen flapsigen Spruch auf den Lippen und hihihi, hahaha, huhuhu. Da hat mir teilweise so ein bisschen die Ernsthaftigkeit gefehlt, weil schlussendlich spielt dieser Film vor dem Hintergrund, dass das fucking Universum zerstört werden oder unsere Galaxie zerstört werden könnte mit dem Untergang der Sonne. Ja?
Ja.
Und dass er wahrscheinlich nie wieder jemanden sehen wird, weil er nicht zur Erde zurückkehren wird. So, das hat mir alles so ein bisschen gefehlt vor dem Hintergrund dieser eigentlichen Tragik. Dafür war der Film mir stellenweise dann zu lustig. Ich meine, um es mal zu vergleichen, ja, ganz ehrlich, Tom Hanks hat die Erde nicht verlassen. Er steckte nur auf irgendeiner verkackten Insel fest. Mhm. Und der war nicht so glücklich darüber, dass er nur Wilson hatte, mit dem er da reden konnte, sondern der hat das alles ziemlich dramatisch gefunden. So, diese Stimmung hätte dem Film, glaube ich, teilweise ein bisschen besser getan. Aber er ist dann halt eher so in diese Comedy-Gag, alles ist witzig, Schiene runtergegangen. So, ja.
Ja, also die Grundtonalität, die fand ich tatsächlich, weil ich mit der Erwartungshaltung drangegangen bin, einen noch viel lustigeren Film jetzt zu bekommen.
Ach ja.
Ja, okay. muss ich sagen, war ich von der Tonalität insgesamt doch sehr zufrieden. Hm. Ich hatte dann eher über so stilistische Entscheidungen, waren dann eher mein Problem, wo ich sagen würde, statt hier eine eigene Ikonografie zu schaffen, eine eigene Zitate zu schaffen, die dann irgendwann rezitiert werden, nimmt er dann lieber 5, 6, 7, 8 Zitate, die man irgendwie aus anderen Science-Fiction-Klassikern kennt, ne? Mhm. Ob das jetzt so so große, wie sagt man, Epen, ne? Wie ja. 2001 Space Odyssey oder Interstellar ist oder auch nur ein die unheimliche Begegnung der dritten Art oder ein E.T. oder ein auch Alien, auch wenn es lustig war und gepasst hat an der einen oder anderen Stelle, war man aber dann auch jedes Mal wieder so, ach, okay, das ist ja Alien. Ach, das ist ja der Film, weißt du so. Und ja, besonders in so ikonischen Momenten, wo die beiden zum ersten Mal aufeinandertreffen oder wo sie sich verabschieden voneinander, die Stimmung dann aufzubrechen mit einem E.T.-Zitat, das ist halt, weiß ich nicht. Das hat mich persönlich einfach zu sehr rausgerissen nicht, aber es hat mich dann zu sehr aus dem Film, aus seiner eigenen Stimmung rausgeholt, ja.
Mm.
Ich habe ja hier unten, wie du siehst, ne, hatte ich ja so hingeschrieben, dem Film fehlte einfach der Mut und nicht jetzt die Konsequenz, aber so ein bisschen der Mut, doch was Eigenes zu machen oder auf der eigenen Dramaturgie eben diese Ikonografie dann aufzubauen, ne?
Ja.
Und
sehe ich genauso.
Was ich eben noch meinte, ne, das ist ja auch kein Riesenspoiler, aber du wirst schon meinen und die den Film gesehen haben, werden auch schon wissen, was ich meine, wenn ich sage, so ein gläserner Raumanzug, das war einfach so eine cheesy Szene, finde ich. das hat mich so, das, ich muss auch sagen, es ärgert mich ein bisschen. Das hätte ich so nicht gebraucht. Das war auch unnötig in der Sequenz. Er hätte doch diesen Raumanzug gar nicht tragen müssen, weißt du?
Mhm.
Und das wirkte so holprig und so schwermütig irgendwie, diese Sequenz. Jedes Mal, wenn sie zu viel mit diesen gläsernen Strukturen gemacht haben, und ganz besonders eben, als Ryan Gosling diesen gläsernen Raumanzug trägt, also das hätte ich nicht gemacht, glaube ich. Das hat einfach so von der Production Design Stilistik war mir das zu viel, zu cheesy in dem Moment. Ja, es sah auch einfach nicht gut aus.
Ja. Ach, ich fand schon, ich bin da deiner Meinung, ich fand auch schon das ganze Ende so ein bisschen weird, weil
ja.
Normalerweise, ich meine, du hast das Buch ja auch zu Hause stehen, normalerweise rettest du die Katze am Anfang des Films, er rettet sie jetzt am Ende des Films und irgendwie hat sich bei mir da nicht so die emotionale Tiefe ergeben, als dass ich das hätte nachvollziehen können. So.
Um das jetzt nochmal genauer anzugehen, da müsste ich jetzt hart spoilern, also da müsste ich schon sagen...
Aber du weißt, was ich meine.
Nicht genau... Doch schon, aber ich sag mal so, das Ende, wenn du wirklich das Ende meinst, ne, dann würde ich behaupten, das Ende macht diesen Film von so einem Science Fiction, ich bin alleine im Weltall gestrandet, Science Fiction Drama, macht das Ende ihn ja eher zu so einem Familien-Happy End. Mhm. Familienfilm, Happy End Film. Kann man das so sagen?
Ja.
ja. Also da sind so, ja, da habe ich dann schon gar nicht mehr, also ich muss auch sagen, die letzte Sequenz, das war dann so, okay, klar muss das jetzt hier so kommen, wunderte mich dann auch nicht mehr, aber
ich fand auch irgendwie, der Film hatte, ich glaube, 3 Enden habe ich mitgezählt.
Ja, ja.
Naja, gut.
Ja, stimmt aber, stimmt schon, der hat, ja. Und es hätte auch eigentlich, also ich hätte mir dann doch eher wollen wir spoilern?
Ja.
Also dann spoilern wir jetzt mal so ein bisschen das Ende. Das macht es einfach ein bisschen leichter zu sagen, was uns denn hier jetzt im Einzelnen gestört hat an der Konsequenz. Und also ich hätte dann schon, also entweder Ryan Gosling oder eben Rocky hätte schon sterben können. Also einer von beiden. Das macht den Film ja dann quasi zu einem nicht. Das ja, nimmt dem Ganzen so die Konsequenz, ne?
Und Rocky wäre ja auch gestorben, wenn Ryan Gosling nicht umgedreht wäre. Deswegen genau. Meine ich ja, er hat die Katze gerettet.
Ja.
Am Ende des Films, nicht
ja,
am
Anfang. Ja, okay.
Ja.
Das hast du gemeint, ja.
Ja. Aber dann, ich habe aber auch gerade Kacke geredet, weil erst entscheidet er sich ja dagegen, zur Erde zurückzukehren, aber dann ist er bei diesen Steinviechern auf dem Planeten, auf
genau. Merit,
hieß er, glaube ich.
Ja.
Und dann sagt er ja so, ja, das Raumschiff zur Erde wäre jetzt fertig, und er so, oh, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon da zurückfliegen möchte. Also irgendwie haben sie einen Weg gefunden, ihn doch wieder zurückzuschicken. Also war seine Entscheidung doch nicht so final konsequent.
Und dann so Sequenzen, dass er dann da so eine Schulklasse von Stein-Aliens unterrichtet und so ein Zeug, ne? Das ist dann, ja, das macht den, das gibt dem Ganzen wieder so ein bisschen den Family-Flair, weißt du? Und der hat ja auch den Spagat ganz gut geschafft, würde ich sagen, bis zu einem bestimmten Punkt. Oder er hat es durchgezogen bis zum Schluss, das kann man ihm schon geben, aber es ist jetzt nicht, ja, es ist, wie ich das am Anfang ja schon gesagt habe, der Film, der hatte Potenzial dazu, wirklich großartig zu sein, und dafür brauche ich nicht so eine dramatische Entwicklungen wie bei Interstellar, wo es wirklich um Leben und Tod geht und um irgendwie Eltern, die ihre Kinder verlassen und so ein Zeug, sondern also Ryan Goslings Figur ist ja auf dieser Mission, weil er keine Angehörigen hat. Apropos Interstellar, hier auch schon zu relativ früh im Film dachte ich mir so, ja klar, benutzt ihr jetzt für so einen epischen Soundtrack eine Orgel, weißt du so, das seit Interstellar ist das wahrscheinlich auch nicht mehr wegzudenken im Hollywood Science Fiction Kino. Ich weiß gerade nicht, wer den Soundtrack gemacht hat, aber ich vermute Alexandre Desplat oder so.
Daniel Pemberton.
Ah, Daniel Pemberton war es sogar, okay.
Ja, krass, der ist gerade auch hart beschäftigt, der Typ.
Ja. Aber wie gesagt, ich sehe jetzt auch gar nicht dieses krasse Budget, was der Film hatte. Ich schätze mal irgendwas 150, 200 Millionen, irgendwas dazwischen. Habe ich jetzt den Film gar nicht angesehen. Kameraarbeit. Ich habe es vermutet, dass es Greg Fraser ist. Und dann war er es tatsächlich auch. Ein bisschen ungewöhnlich halt, mal wieder so einen Film zu sehen, der im Bildformat springt. Du hast jetzt gesagt, in deiner Vorstellung war das gar nicht so, ne? Aber,
nee, ich habe gesagt, mir ist es nicht aufgefallen.
Oder ist nicht aufgefallen?
Ja, ja.
Aber diese ganzen Raumkapsel, also der Film springt ja zwischen zwei Orten, und das ist dann eben entweder Raumkapsel oder
Orten und auch Zeitsträngen.
Und auch Zeitsträngen, genau. Und ja, wenn wir wieder auf der Erde sind, ist es 21:9 CinemaScope, und alles, was im All spielt, oder das meiste davon, war so in IMAX, meiner Meinung nach. Ja. Und so war bei uns auch im Kino die Leinwand maskiert. Also sprich, wenn wir auf der Erde waren, waren plötzlich schwarze Balken oben und unten zu sehen.
Die Letterboxen.
Die Letterbox, genau.
Apropos Erde, ich weiß, du musst los, ich will jetzt auch kein krasses neues Thema aufmachen, aber sag einfach mal, fandest du Sandra Hüller cool?
Ja, eigentlich schon. Ja, doch. Ja. Doch. Wenn das so ihr ihr Ding ist zu spielen, dann ja.
Ja, ich fand auch, sie hat besser in den Hollywood-Streifen dieser Art gepasst, als ich gedacht hätte. So, das ist das Wort zum Sonntag, Leute.
Das ist das Wort zum Sonntag. Ich muss tatsächlich los, wir haben uns auch ein bisschen verquasselt, aber ja, ist nicht schlimm. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, oder wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Schaut natürlich auf YouTube rein, beziehungsweise bei A42, da gibt es auch jede Woche was Neues. Und genau, Niklas, du machst die Abmoderation, ich verabschiede mich schon mal. Ich wünsche euch alles Gute und bis nächste Woche und dir auch natürlich vielen Dank. Tschüss.
Ja, ich habe den Worten meines hochgeschätzten Gegenübers nicht viel hinzuzufügen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß heute. Guckt euch die Filme an, die wir besprochen haben. Manche von denen sind schon gar nicht mehr im Kino. Da wir ja lange nicht miteinander gesprochen hatten, wollten wir uns einfach mal wieder so ein bisschen über das austauschen, was wir so gesehen hatten. Ansonsten folgt uns, lasst uns ein Like da. Schreibt uns euer Feedback in die Kommentare oder slidet in unsere DMs. Es gibt zahllose Möglichkeiten. Und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß beim Filme und Serien gucken und einen guten Ritt. Bis dann. Ciao.